Dann kommen zurück zum nächsten Tagesordnungspunkt. 32. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung Top 6. Der nächste Export war 24.6 zu Climate Related and Other Uncertainty. Wir hatten ja gestern, ich hatte heute Morgen nochmal kurz so ein bisschen auch das schon mal eingebettet, wie das letzte Woche bei IFS, WSS und ASAF schon diskutiert worden ist. Wir hatten uns ja auch schon in der Vergangenheit in mehreren Schritten der Entstehung des Drafts mit der Beispielidee und auch mit den Beispielen im Konkreten ja schon beschäftigt, das auch schon fortgesetzt und das können wir jetzt heute nochmal fortsetzen. Und ja, ich gebe dann direkt mal weiter an dich, Kati, und wenn mir dann zwischendurch noch was einfällt aus den Ideen von letzter Woche, dann streue ich das einfach ein.
Bitte sehr. Sehr gerne. Ja, dann zu diesem Punkt. Wir haben es, du hattest es gesagt, Sven, in der Vergangenheit schon des Öfteren besprochen. Ich würde gerne in dieser Sitzung die Entwicklung der Stellungnahme deutlich vorantreiben. Wir haben viele Punkte allgemein schon aufgegriffen in den letzten, die ich auch versucht habe, hier schon mal mit einzubauen. Aber es gibt auch noch einige, auch ganz grundsätzliche Fragen, was den Ton der Stellungnahme betrifft, inwieweit auch noch größere Themen aufgemacht werden sollen, zu denen ich heute mich über Rückmeldungen vom Fachausschuss freuen würde. Ich habe, was es sich auch noch getan hat, wir haben ja die letzte Sitzung vor noch nicht allzu langer Zeit, deswegen ist auch die Stellungnahme jetzt noch in einem Early Draft sozusagen. Wir haben aber auch bis Ende November noch Zeit, sodass man da jetzt auch noch die Anmerkungen gut einarbeiten kann. Was sich aber auch noch getan hat, ist, dass EFRAG selber, ich weiß nicht, inwieweit ihr das vorher schon angesprochen habt, dass ja dort auch ein Stellungnahmeentwurf veröffentlicht wurde und auch ja, viele interessante Punkte darin aufgegriffen wurden. Den Stellungnahmeentwurf habe ich auch vorab mit rumgeschickt und habe auch versucht, hier Punkte mit aufzugreifen, die ich vielleicht auch dann mit denen, was der Fachausschuss schon diskutiert hatte, decken oder die vielleicht nochmal andere Themen adressieren, die vom Fachausschuss vielleicht auch aufgegriffen werden wollen. Die grundsätzliche Frage zu diesem Stellungnahme von EFRAG, die sich stellt, ist, ob dazu auch Stellung genommen werden soll. In der Vergangenheit war es ja auch typischerweise so, dass dann an EFRAG und IASB gleichzeitig die DRSC-Stellungnahme geschickt wurde. Soll es so sein oder soll ganz konkret auch auf den EFRAG-Stellungnahmeentwurf Bezug genommen werden? Das wäre die erste Frage, die man vielleicht dann am Ende nochmal beantworten kann. Und ansonsten würde ich sehr gerne in diesen Entwurf selber einsteigen, weil ich dort die Fragen auch an den Fachausschuss mit aufgeführt habe. Vielleicht zu dem Entwurf. Derzeit ist es so, es gibt die ganz typische Einleitung, wo der Ton für die Stellungnahme auch so ein bisschen herausgestellt wird. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann gibt es diese allgemeinen Anmerkungen zu den Beispielen und dann eben diese Other Suggestions, wo nochmal dann aufgegriffen wird, sollte es vielleicht auch eine Befassung nochmal mit den IFRS selber geben oder gibt es weitere mögliche Themen, die hier aufgegriffen werden. Das große Thema bei diesen Beispielen ist aus meiner Sicht eigentlich, wie man sich dazu ganz grundsätzlich positioniert. Und der Fachausschuss hatte ja in der Vergangenheit diskutiert mit dem Ergebnis, dass Beispiele grundsätzlich okay sind, aber eigentlich hier in diesem Zusammenhang nicht unbedingt weiterhelfen, weil ein etabliertes Verständnis von den IFRS letztlich bestätigt wird. Man wird aber eigentlich diese Veränderung, die man sich erhofft hatte, hier bei den Anwendern zu erreichen, die würde man hier nicht erreichen können. So ist das dann auch in der Einleitung zu der Stellungnahme aufgegriffen und beschrieben, dass man also ganz grundsätzlich das befürwortet, aber den IASB letztlich auch dann auffordert, hier auch nochmal weiter zu überlegen, ob nicht auch andere Möglichkeiten noch bestehen, um dieses Thema zu adressieren. Die Frage ist hier, ob man das noch grundsätzlicher aufbaut. Also es ist jetzt in dieser Textziffer 3 jetzt einfach mal so auf Überlegungen on a more conceptual level adressiert. Bei EFRAG wird das ja wirklich, wie ihr vielleicht gesehen habt, auch nochmal ganz grundsätzlich diskutiert. Da geht es dann um das Thema Connectivity, da geht es um das Thema Boundaries. Das ist hier im Fachausschuss auch schon diskutiert worden. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich hier eine Angabe machen muss, die aber schon im Nachhaltigkeitsbericht gemacht habe? Also diese Überschneidung zwischen Nachhaltigkeitsberichterstattung und auch Finanzberichterstattung wurden dort auch nochmal ganz grundsätzlich diskutiert. Es wird bei EFRAG sogar auch angesprochen, dass man eigentlich nochmal überlegen muss, ein Framework für Sustainability Reporting zu entwickeln. Also dort wird es wirklich ganz grundsätzlich thematisiert. Und die Frage ist, inwieweit Sie als Fachausschuss diese Richtung auch einbringen möchten und da vielleicht ein paar Punkte mit aufgreifen möchten. Gerade Boundaries hätte ich gedacht, ist vielleicht etwas, was sich anbietet, weil das hier auch schon diskutiert wurde. Also letztes Mal hatten wir ja die Frage, was ist eigentlich, wenn ich darüber schon im Nachhaltigkeitsbericht informiert habe, muss ich das dann auch hier in diesem Rahmen nochmal diskutieren. Beim letzten Mal war dann die Erkenntnis, naja, es ist ja ein Beispiel für die Angaben, dann muss ich das auch eben entsprechend in der Finanzberichterstattung mit aufgreifen. Aber das kam dann auch nochmal in der Diskussion, nicht nur bei EFRAG, sondern auch ja, in anderen Diskussionen raus. Es gibt ja diese BC32, wo nochmal aufgeführt wird. Übrigens, wenn das schon berichtet wurde, wenn das Unternehmen also schon berichtet hat über diese Aspekte im Rahmen anderer Berichtsformen, dann kann man, ich glaube, es steht da irgendwie, man kann es dann berücksichtigen. Was ja so dieses ganze Themenfeld, bauen diese Abgrenzung der Berichterstattung wieder aufmacht. Gut, damit vielleicht einfach ja, zu der grundsätzlichen Frage des Tons, Ausführung in der Stellungnahme und ob das noch weiter aufgemacht werden soll um grundsätzliche Themen. Bevor wir dann zu den einzelnen Beispielen gehen, würde ich die Frage erstmal in den Raum werfen.
Ich habe da noch einen Kommentar, aber ich lasse mal die Runde. An der Stelle schon. Sieht nicht so aus. Dann würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen zu der Befassung EFRAG und wie gehen wir auch jetzt weiter mit dem FGCL um. Mein Vorschlag ist, dass wir den auf jeden Fall beantworten sollten. Aus zwei Gründen. Zum einen hat der ja fachlich auch noch eine extra Frage, Question to Constituents drin. Da geht es ja insbesondere darum, Obstacles to immediately apply the guidance. Und das geht ein bisschen her mit einer Sache, die mir auch so ein bisschen aufgefallen war, dass in den Basis for Conclusion, da hinten BC 49, sowas wie eine, ja eben nicht eine Transition-Regel, aber auch wie diese Diskussion um das Effective Date ja stattfindet. Und man hat zu der Conclusion kommt, ja, es hat halt keinen Effective Date und da müsste jeder so seine eigene Pace ein Stück weit hin, weil er das umsetzt. Das ist so ein bisschen die Diskussion, wie wir sie auch bei den Agenda-Entscheidungen vom ITER haben, so irgendwie. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, okay, es gibt offenbar eine Erwartungshaltung, dass dann doch materiell sich was ändert in den Disclosures der Unternehmen, wenn das hier so angesprochen wird. Und in dem Kontext hat Eva auch mal eine Frage gestellt, Obstacles, das zu applyen. Also eine Frage. Und dann gibt es noch einen formalen Punkt gegenüber diesem EFRAG-Kommentar. Ich hab mich bei der Abstimmung enthalten. Ich habe dem nicht zugestimmt. Und zwar, also zum einen wegen der Frage, wie die Frage formuliert ist, weil sie biased ist. Also gibt es Obstacles, das nicht zu machen? Da hätte ich umgekehrt gefragt, gibt es denn gute Gründe, es zu machen? Also sind die Regeln denn richtig? Und die Frage lautet aber nur, gibt es Obstacles, es nicht zu machen? So, also der Fahrplan war relativ klar, es gibt eine positive Grundtendenz und jetzt soll Obstacles dagegen formulieren. Das habe ich schon mal als Bias abgelehnt. Wir haben uns da übrigens relativ geschlossen gezeigt. Michael Fechner hat sich auch enthalten. Roman Sauer hat schon demonstrativ die Sitzung verlassen. Und alle anderen waren relativ happy, aber es gab da eine ziemliche französisch-deutsche Interaktion auch in der Sitzung, ein Stück weit. Und das lag natürlich auch daran, dass eben, ich hatte es ja angesprochen, da wurden natürlich auch so die großen Fässer nochmal aufgemacht, gerade das Thema Framework und so weiter, wo man natürlich auch gucken muss, ist das tatsächlich schon ein Thema, was ich in diesem Idee jetzt verhandeln möchte oder nicht. Und das andere Thema, was mir sauer aufgestoßen war, um es so offen zu sagen, war die Formulierung, ich gucke gerade mal, wo das war, auch in Fett gedruckt, Text von 19 hier, seen as an initial step and further steps are necessary. Also so nach dem Motto, das ist nur der Anfang und vielleicht noch Beispiele oder auch irgendwas anderes. Also es war so ein bisschen, und da kommt ja so ein bisschen Erklärung, was, was gemeint ist. Das war auch so ein Punkt, wo mir noch nicht so ganz klar ist, okay, ist es jetzt tatsächlich so ein Door-Opener, um dann große Facetten von Beispielen zu generieren in der Zukunft oder wie bettet sich das ein? Und dann habe ich am Ende gesagt, okay, ist ja kein Problem, ist ein Draft-Comment-Letter, wir hören uns mal an, was die Community jetzt sagt. Und dann haben wir Mitte November ein besseres Bild und dann bin ich natürlich auch gerne bereit, mich dann der Mehrheit einzufügen. Aber für einen Moment war mir das wichtig, das nochmal ein bisschen deutlich zu machen. Plus, dass wir uns ja auch in der Vergangenheit über das Instrument der Beispiele an sich auch so ein bisschen, sagen wir mal, waren wir nicht so hundertprozentig überzeugt, wenn ich das mal so sagen darf. Also summa summarum, glaube ich, wäre es ganz gut, dass wir dann irgendwie auch drauf reagieren. Müssen wir jetzt halt prozessual mal gucken, wie man das macht am geschicktesten. Gerade ich hatte vorhin natürlich, aber das hatte ich schon gesagt, wir haben jetzt mir geschafft, ein bisschen dieses Thema, wenn EFRAG jetzt mit seinem eigenen Due-Process uns da ein bisschen auch noch die Zeit abknabbert, der EFRAG-Letter ist ja bis 15. November zu kommentieren. Das heißt, in der nächsten Sitzung müssten wir eigentlich einen Reifegrad entwickelt haben, wo man sagt, das könnten wir EFRAG dann schon mal an die Hand gehen, beziehungsweise in irgendeiner Form auf das hier reagieren und die echte Deadline für ein IASB hätten wir ja sogar, ich überlege, wann ist die Deadline?
25.
Okay, dann haben wir genau das gleiche Problem mit der, dass die andere Sitzung quasi zeitgleich ist. Mhm. Okay, also da müssen wir mal gucken, ob wir da, ja, wie weit wir dann bei der nächsten Sitzung kommen, ob wir da in einem Umlaufverfahren oder wie auch immer dann noch was dranhängen müssen nach der Sitzung. Also das vielleicht nochmal ein bisschen, um das einzuordnen, jetzt auch das Prozedere mit EFRAG. Wenn hier natürlich alle sagen, dass das alles gut und schön, dann vertrete ich das natürlich, ist ja gar keine Frage, was auch immer der Ausschuss dann entscheidet, aber das vielleicht nochmal so zum Kontext aus der Verhandlung hier von dem Draft Comment Letter.
Vielleicht nochmal eine Ergänzung Sitzung dazu und der Punkt war ja, also Beispiele, wenn ihr jetzt, eigentlich war die Tendenz, wir kriegen ja dann diesen Brief nicht mehr zu sehen, das ist ja immer the wisdom of the Secretariat, ne? Und weil am Ende war ja die Anmerkung von vielen, dass sie gesagt haben, die Beispiele selbst sind okay, weil sie auch schnell umsetzbar sind, aber also zwei Aussagen stimmen, also eine Aussage, die der ISB ja trifft, ist, die Prinzipien funktionieren und das kommt halt immer auf die Flughöhe an, ja, wenn ich von ganz oben drauf gucke, Standards okay. Aber es gibt natürlich schon Stellen in Standards, die wir immer wieder 37, 36 an, wo wir sagen, das ist da, wo die Leute sich rumhangeln und unterschiedliche Bilanzierungen daraus ableiten, mal in die gute, mal in die schlechte Richtung. So. Da könnte man schon auch rangehen, wenn man wollte. Klar, wenn ich mich da von 30.000 Fuß auf Google sage, passt. Ist okay. Ja. Daraus hat man dann dieser Journey to something bigger gemacht. Ja? Also wir machen jetzt einen kleinen Schritt, aber das werden viele große Folgen, ohne natürlich konkret zu werden, was das bedeutet. Eigentlich war die Ansage zu sagen, in euren Standards ist nicht, also den ISB-Standards ist nicht alles perfekt, das könnte man auch noch angehen, weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch kommen sollte. Das mit dem Framework, ich weiß gar nicht, war das im Ursprungsentwurf überhaupt drin?
Patrick hat das in der Wortsitzung nochmal sehr vehement vertreten.
Ja, weil er ja immer von einem gemeinsamen Framework zwischen Sustainability und Financial Reporting träumt, wo dann auch das Framework die Prevalence übernimmt und nicht die Standards. Das andere Thema mit dem Effective Date, das ist tatsächlich, finde ich, das habe ich auch angemerkt, das finde ich tatsächlich schwierig oder eben, gut, es gibt kein Effective Date, für Beispiel ist fein, aber da macht man sich ja diese IFRIG-Agenda-Decision-Logik zu eigen und das ist natürlich schon daher, das steht ja nirgendwo, steht im Artikel von der Sue-Lloyd drin, da steht ja nicht im Due Process Handbook drin, da gehört es aber eigentlich rein. Also wenn ich schon der Meinung bin, ich brauche für diese Agenda-Entscheidung, den ich gebe ich so eine semi-gleiche Kraft, dann brauche ich auch irgendeinen Due-Process-Schritt, um die Rampe zu bilden in diese IFRIG-Agenda-Entscheidung rein, ohne es gleich zu einer Fehlerkorrektur zu machen. So, die macht hier, jetzt steht es plötzlich in der Basis for Conclusion drin. Das sind genau die gleichen Worte, die da in diesem Sue-Lloyd-Artikel drin standen damals. Und ich glaube, es steht das nicht im Due-Process-Handbook drin. Mich angefasst hat, ja. So, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen problematisch, dass das so einfach da reingesetzt wird. Das mit den Obstacles, ich glaube, die Fragen haben wir auch nicht mehr gesehen, aber das mit den Obstacles finde ich auch ein bisschen biased. Ich schiebe das jetzt auf sprachliche Schwächen.
Genau. Also um das nochmal klar zu machen, ne? Das habe ich auch ganz klar gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich gegen den ED bin, mir geht es darum, dass ich gegen diesen Comment Letter bin, wie er jetzt geschrieben ist und mit welchen Botschaften der sozusagen rausgeht. Das ist ja noch eine andere Frage, als habe ich was gegen das ursprüngliche.
Also ich glaube, der Punkt, der eigentlich rauskommen soll, auch und wird sicherlich auch in vielen anderen Comment Letter stehen, ist die Erwartungslücke oder die Erwartungshaltung ist gerade von den Stakeholdern, gerade vielleicht von den Leuten, die nicht Hardcore Accountants sind, dass da jetzt irgendwas Großartiges passiert mit 8 Beispielen. Und dass jetzt alle besser bilanzieren. Und wenn die Leute nicht besser bilanzieren, dann machen wir was falsch. Und ich glaube, das ist schon mal etwas da, das ist das Risiko. Ne? Jetzt muss man sagen, der ISB musste schneller, deswegen kann man das Mittel verstehen. Aber es gibt natürlich schon Ansatzpunkte an den Standards selbst. Es gibt ja auch noch eine Idee zu IAS 37 zum Beispiel, der noch zu kommentieren ist. Da gibt es ja sicherlich auch noch mal Schnittmengen zu der Thematik. Es gibt Schwachstellen heute auch schon in IAS 37 oder in IAS 36. Das ist der Klassiker, auch in IAS 1. Ja, das wissen wir mal, wenn immer diese Generalregeln gezogen werden, dass das eigentlich Schwachpunkte sind, weil sie eigentlich nicht klar genug formuliert sind im Arbeitsauftrag her. Oder Lookout-Period von einem Jahr. Also nur wenn sie in einem Jahr Auswirkungen auf die Bewertung von Vermögenswerten haben. Also es ist nicht so, dass die Standards fehlerfrei sind. Das wird aber suggeriert. Aber jetzt passt natürlich der EFA Comment Letter nicht mehr, weil der EFA Comment Letter ja irgendwie entweder einen neuen Standard will oder eine großflächige Überarbeitung der Standards. Und der ISB hat das ja aktuell gar nicht auf der Agenda. Außer im Rahmen von, ich sag mal, ohnehin schon laufenden Projekten. Da ist vielleicht der Zungenschlag bei EFRAG vielleicht etwas, ja, ich nenne es mal euphorisch. Aber das Problem ist, man gibt dem ISB eine Aufgabe, die er eigentlich A nicht machen wollte und auch, glaube ich, aktuell nicht machen kann. Also, weil es klingt jetzt, das ist eine Serie, da müsste jetzt so ein Projektplan ausgerollt werden irgendwie vom ISB, weil EFAG macht es nicht. Ne? Ich habe den Comment Letter nämlich nochmal gelesen, habe mich auch ein bisschen teilen, war ich etwas überrascht. Denn das Ursprungsdokument sah doch anders aus.
Und den Teilen, glaube ich, theoretisch auch gar nicht machen kann. Kommen wir gleich noch bei den Beispielen drauf. Auch deswegen teile ich deine Bedenken oder deine Art Bremse, die du da erstmal vielleicht ziehen wolltest, finde ich das super. Kommen wir bei den Beispielen noch drauf, ob man überhaupt weitergehen kann als diese sehr allgemeinen Dinge, die da gefordert sind.
Dann nehme ich aber erstmal mit, wir machen einen separaten Kommentar an EFRAG, um da nochmal diese Punkte aufzugreifen. Und vom Fachausschuss würden wir diese Linie weitermachen, die wir auch bisher in der Diskussion hatten. Man kann noch weitergehen und diese Beispiele, die Sie ja auch gerade nochmal genannt hatten, IAS 37 haben wir auch drin und IAS 36 hatten wir auch drin, dass man wirklich punktuell sagt, da könnten auch direkt IFRS angepasst werden. Okay, also dieses konzeptionell muss alles aufgemacht werden und sprechen diese Themen dann Beispiel an Boundaries, zum Beispiel dann BC 32 und die anderen IAS da unter andere Themen. Okay, das habe ich verstanden, nehme ich gerne so mit. Dann können wir zu den einzelnen Beispielen kommen. Und ich habe nicht nur den Standardentwurf nicht da, auch meine Brille nicht.
Ich kann alles anwenden, was du möchtest. Standard, Präsi.
Ich würde direkt jetzt mal in diesem Entwurf des Dokuments weitergehen, zu diesem allgemeinen Vorab. Ton der Stellungnahme, das habe ich jetzt mitgenommen. Jetzt mal zu den Beispielen selber gehen, um die noch durchzugehen, was es da für Anmerkungen gibt. Gerade zum Beispiel 1 und 2, die sind ja vom Fachausschuss insofern relativ kritisch beurteilt worden, weil man bei den anderen jeweils gesagt hat, das bestätigt das, was wir in IFRS sehen. Bei den Beispielen ist es ja ein bisschen anders. Man sagt ja, dieses Negativ-Statement, das haben wir so noch nicht, auch wenn es jetzt im Practice-Statement schon aufgeführt ist, dass es das gibt bei gewissen Erwartungen der Stakeholder, dass man da auch so eine qualitative Analyse machen muss, ob man so eine Negativaussage braucht. Aber das hat der Fachausschuss ja immer relativ kritisch gesehen, weil eben das Practice-Statement ja nicht Teil der Standards ist und sich deshalb auch in der Praxis diese Angabe, so eine Negativangabe ja auch nicht etabliert hat. Also das wäre wirklich etwas, wo man hier eine Praxis etablieren würde mit dem Beispiel, die es so noch nicht gibt. Was auch noch hiermit angeführt ist, neben dieser allgemeinen Ausführung dazu, dass diese Negativaussage kritisch ist, ist diese Referenz zu den Boundaries, also zu dieser BC 32. dass eben hier schon die Frage ist, was das eigentlich konkret bedeuten soll, wenn ich irgendwo anders schon eine Aussage gemacht habe, ob das dann tatsächlich im Umkehrschluss heißen soll, dass ich auf diese Angabe verzichten kann. Da ist eine Klarstellung ganz wichtig, hier eine, ja, für den Leser oder für den Anwender auch zu zeigen, was damit sich auf sich hat. Diese Aspekte wurden nochmal angesprochen und als letztes auch, dass der Zeithorizont aus dem Beispiel 1 verschwunden ist, der ja vorher noch da stand, dass man gesagt hat, man stellt auf die Reporting Period ab. Und jetzt wird ja extra, wie es eben auch bei diesen Nachhaltigkeitsthemen ja typischerweise ist, dass man sagt, man hat nicht diesen kurzen Zeithorizont, sondern man betrachtet alles kurz, mittel, langfristig, wird jetzt hier nicht explizit aufgegriffen, aber es wird gar nicht mehr darauf abgestellt, welcher Zeithorizont hier eigentlich gemeint ist für die Betrachtung. Also heißt das jetzt, die gesamte Transition hat nie Auswirkungen auf die VfE-Lage des Unternehmens, also für einen gesamten Betrachtungszeitpunkt oder eben für einen kürzeren Zeitraum. Das wurde auf der Seite 3 und 4 dargestellt. In dieser Entwurfsstellungnahme gibt es dazu konkrete Anmerkungen oder auch allgemeine Anmerkungen Ihrerseits.
Jetzt hier nochmal was ich schon kurz angedeutet hatte, was wir letzte Woche bei ASAF besprochen haben, hier 1.9. Das war so ein bisschen das, wo sich eine Diskussion entzündete. Ne? Transition Plan has no effect on the financial position and financial performance. Und da kam natürlich die Frage, gibt es sowas? So ein Zero-Cost-Transition-Plan, das wäre ja schön. Und dann kam die Frage, okay, wie ist denn das genau zu lesen? Heißt das jetzt eben also kein inkrementeller Effekt? Wobei auch das vielleicht nicht besonders wahrscheinlich ist. Oder geht es eben um sozusagen das Price-Tag von diesem Transition-Plan insgesamt, als Gesamtangabe? Da hörte man schon in der Diskussion was, okay, da gibt es auch mal dieses Unterschied lesen, was genau, wenn es denn einen Effekt hätte, was genau wäre die Angabe? Und mein Beispiel war dann, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Leute habe, die irgendwie an der Transition aktiv arbeiten, dann habe ich natürlich irgendwie einen Effekt, weil ich habe Personalkosten und irgendwas. Und dann sagt der Nächste aber, die 1000 Leute waren aber ja schon vorher da, die sind sowieso da. Das heißt, das sind keine Extrakosten. Aber vielleicht habe ich 100 Leute extra eingestellt, dann sind nur die 100 Leute die Extrakosten. Oder wie ist das überhaupt gemeint, wenn es zu einer Angabepflicht käme? Und das meinte ich eben, dass es offenbar teilweise schon nicht ganz klar ist, wie das Fact-Pattern zu lesen ist. Soll ich mal, warte mal, du hast noch offen.
Du würdest das dann so verstehen, dass wir das in den Comment-Letter mit aufnehmen, hier das Fact-Pattern deutlicher, klarer.
Vielleicht auch zu differenzieren, vielleicht wirklich mal Fall 1, 2, 3 nochmal sozusagen aufzumachen. Ich glaube, intuitiv hätte ich jetzt eigentlich gedacht, irgendwie inkrementell, also Effekt wäre für mich im Vergleich zu dem, was vorher schon oder was sowieso da wäre, aber plus dann eben noch da ein Punkt mit dem Zeitbezug, da wird es halt völlig schwammig dann, ne? Da wird es dann ganz schwierig, das zu greifen. Du bist in den KB-Marx-Datei, ist das, ne? Die du jetzt.
Nee, die KB-Marx ist der.
Nee, sorry, das ist der.
Genau, ich bin in dem Stellungnahmeentwurf.
KB-Marx war nicht
so gut. Okay, wenn es dazu keine weiteren Anmerkungen gibt, würde ich das erstmal in dem Tenor dann auch ausformulieren, zusätzlich mit den Anmerkungen, die du gerade noch aufgebracht hast. Genau, ich würde mal aus Zeitgründen dann zu dem Beispiel 5 gehen, wenn es zu den anderen keine Anmerkungen weiter gibt. Da hatten wir auch in den letzten Sitzungen das gesprochen, das würde ich dann auch so aufnehmen. Beim Beispiel 5 vielleicht noch zum Hintergrund, dass hier EFRAG wirklich auch sehr, das wisst ihr besser, Lücker und Herr Berger, wie das da diskutiert wurde, aber dass das sehr unrealistisch ist. Es geht ja hier um den Fall, dass es eine angekündigte Regulierung gibt für ein Unternehmen, aber eben unklar ist, wann das Effective Date sein würde. Und man hat hier eben versucht, so wurde auch vom IASB bestätigt, dass man letztlich so ein Beispiel konstruiert hat, um zu versuchen, einen Fall zu bekommen für die Anwendung von IAS 131, also diesen Overriding Anhang Angabe Ziffer. Und Das wurde dann so ein bisschen hin und her diskutiert, ob man da nicht einen anderen Fall finden könnte. IASB hat gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr einen besseren Fall habt aus der Praxis, dann gerne her damit. Uns ist dazu kein anderer Fall eingefallen. Das wäre also nochmal die Frage, ob man da sich was Besseres vorstellen könnte, direkt als Fact-Pattern. Oder wie ihr Sie das auch sehen, wie dieses Beispiel hier zu sehen ist, ob das auch so kritisch gesehen wird, weil es praxisfern letztlich ist.
Screenshare hat so eine lange Reaktionszeit.
Ja, beim letzten Mal hatten wir insbesondere gesagt, dass es wichtig ist, dass IAS 1.31 in den Beispielen drin ist. Wenn es dazu jetzt erstmal keine Reaktion gibt, dann würde ich den Punkt von EFRAG da auch nicht weiter aufnehmen. Gut, dann kämen wir zu Beispiel 6 und dann würde ich direkt hier das Wort geben dazu.
Ja, also bei dem Beispiel so vom habe ich ja EFRAG so verstanden, dass es bisher keine großen Stimmen dagegen gibt, aber dass Boilerplate-Angaben befürchtet werden. Letzteres bin ich auch schwer von überzeugt, dass das das Ergebnis sein wird. Und zwar aus dem Grund, weil de facto gar nicht mehr theoretisch angebbar ist. Das Ziel ist ja, glaube ich, hier vom IASB rauszufiltern, aus einer Veränderung des, wie hoch ist der Anteil des Klimarisikos an der Veränderung an dem Kreditrisiko? Man hat eine Wertminderung und möchte sagen, wie viel davon ist auf das Klimarisiko zurückzuführen? Das ist theoretisch gar nicht bestimmbar. Ganz einfach, weil hier ist ja das Beispiel, auch genau mein Kreditinstitut, gewerbliche Immobilienfinanzierer. Wie funktioniert dort eine Bewertung an Vergleichstransaktionen? Das heißt, man guckt sich an für eine Immobilie, wie ist eine vergleichbare Immobilie von der Lage, von der Beschaffenheit her und kommt dann auf einen Wert von einer Vergleichsimmobilie, von einer vergleichbaren Transaktion und schreibt gegebenenfalls ab. Hier kann man aber dann nicht sagen, wenn man einen Wert hat, beispielsweise von 1 Million, jetzt ist er noch 800.000, wie viel von den 200.000 kommt denn auf ESG oder Klimarisiko zurückzuführen? Oder was sind andere Effekte, Zinsrisiko oder dergleichen? Da gibt es hier mit Bewertungsspezialisten im Bereich Immobilien oder auch ESG und in Verbindung mit ESG gesprochen, gibt es auch internationale Bewerterverbände, IVSC beispielsweise oder RICS, die das versucht haben und auch zu dem Schluss gekommen sind, dass das Klimarisiko nicht rausfilterbar ist aus solchen Bewertungsänderungen. Und deswegen, und auch weil du sagtest, Sven, das ist das hier der erste Schritt und sollte noch mehr kommen, jetzt liegt er hier auf der Hand zu sagen, dann quantifiziert es doch bitte auch, geht aber de facto nicht. Und deswegen glaube ich auch, selbst bei dem, was hier gefordert ist oder gewünscht ist, dass man dann sagen soll, beim SPPI-Test, ist der auf Klimarisiko zurückzuführen oder wie ist da der Effekt, dass das de facto nicht geht? Es sei denn, man bildet spezifisch ein Management-Overlay, also man passt das Risikovorsorgemodell an. Das wird getan und schiebt etwas kollektiv in die Stufe 2. Ansonsten, glaube ich, wird hier überhaupt gar nicht mehr gehen. Und wenn dann da Boilerplate-Angaben rauskommen, wird das nicht daran liegen, dass die Ersteller das nicht machen oder dass die nicht mehr berichten wollen, sondern es de facto gar nicht geht.
Wie kommt es denn zu der Neubewertung der Immobilie?
Vergleichstransaktion.
Also wie kommt denn die Neubewertung der Vergleichstransaktion zustande?
Man muss ja regelmäßig bewerten im Rahmen des Impairment-Tests. Und dafür gucke ich mir an, was für Transaktionen gab es am Markt?
Ja, aber mit irgendeiner muss ich ja anfangen. Ich kann ja jetzt nicht alles miteinander vergleichen. Ich muss eine jetzt aus irgendeinem Grund abwerten. Warum ist die Abwertung so durchgeführt worden?
Die Vergleichstransaktionen kommen durch realisierte, also dort, wo Transaktionen am Markt realisiert wurden, also wo es Verkäufe von Immobilien gab.
Dann, das war jetzt ein Notverkauf, weil es dem ganz schlecht geht, dann ist es eine Vergleichstransaktion von meiner Immobilie.
Dann ist keine Vergleichstransaktion. Forced Sales und sowas rausfiltern.
Im Idealfall ist es eine, also wenn wir von einem einem funktionierenden Markt ausgehen. Kann man natürlich gerade momentan bei dem niedrigen Transaktionsvolumen auch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber natürlich, wenn wir davon ausgehen, wird es abgeleitet an realistischen Preisen mit willigen Käufern und Verkäufern.
Von mir. Ja, aber der Punkt ist ja noch ein bisschen, also das ist ja jetzt erstmal eine Valuation-Exercise, klar, die hat so ihre eigenen Herausforderungen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, also es sind ja eigentlich sogar zwei Gedankenschritte. Das eine ist ja schon, ich müsste ja erstmal eine qualitative Unterscheidung von zwei Portfolios haben, die diesen unterschiedlichen Riskprofil unterliegen. Das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich das machen müsste. Das suggeriert ja das Beispiel, dann du hast ja das eine, da ist ja klar mit Impact anders als bei der anderen. Und selbst wenn ich das dann habe und jetzt komme ich zu einem Financial Effect, welcher Art auch immer, dann ist ja die zweite Frage noch, ist der denn tatsächlich kausal verknüpft mit diesem Risikoprofil? Also das ist ja sowieso schon grundsätzlich, glaube ich, eine Frage. Ich kann natürlich jetzt Risikoprofile bilden und in irgendeiner Art von Strukturierung mir Dinge monitoren, aber trotzdem heißt das ja nicht, nur weil es in dem eine Abwertung gab, dass die auch zwingend auf dieses Risiko und nur auf dieses Risiko zurückzuführen ist.
Das ist der zweite Punkt.
So, und das ist so, das sind ja sogar zwei Schritte. Ich habe nur mit dem ersten, das ist wahrscheinlich schon eine Herausforderung. Und bei dem zweiten würde ich auch sagen, das ist ja mehr so Verdacht, anekdotisch, vielleicht ist das so. Aber da mag es ja 100 andere Gründe geben, warum sich die Preise geändert
haben. Richtig, beim ersten Schritt, da habe ich auch mit den Bewertungskollegen drüber gesprochen, das ist ja hier recht anschaulich und einfach dargestellt. Man sagt, Immobilien guckt man sich Flutregionen an. Das ist Flutregionen, also nehmen wir Beispiel Hamburg, vielleicht Hafen könnte ja flutgefährdet sein. Das ist aber auch, also das ist nur der erste Schritt einer Clusterbildung. Auch das ist hier zu kurz gesprungen, weil man sich dann ja auch anguckt, wie sind die Immobilien geschaffen? Sind die, obwohl sie in einem Flutgebiet sind, nicht flutgesichert? Oder das größte Risiko in Deutschland ist Sturm und fast alle Fassaden, zumindest im gewerblichen Bereich, sind sturmgesichert. Und das Dritte, das kommt hier ja auch, das klingt hier ja anders, weil man ja angeben, ist es im dritten Schritt dann extern versichert durch ein Versicherungsunternehmen. Das heißt, diese Clusterbildung ist in der Praxis, finde ich in Ordnung, aber würde auch anders funktionieren oder wäre detaillierter. Aber ja, im Endeffekt, welche Immobilie hat kein Klimarisiko? Also nicht Sturm, Hochwasser, Hagel oder was auch immer in Deutschland.
Aber ich glaube, es gibt ja schon Unterschiede, ne? Und jetzt rein theoretisch würde man das ja tatsächlich schon berücksichtigen, oder? Also wenn ich jetzt mir eine Immobilie kaufe, dann schaue ich mir ja schon an, ist da jetzt eine neue Heizung drin, ist eine alte drin, ist es in einem Flutgebiet, ist es nicht in einem Flutgebiet? Und ich denke, auch Versicherer werden das doch irgendwie berücksichtigen.
Ja, wird auch. Es wird auch geclustert, aber in der Preisentwicklung dann indirekt über die Vergleichstransaktion. Und da kann man es dann nicht rausfiltern. Das ist das Problem. Natürlich wird berücksichtigt, wie grün ist eine Immobilie, wie hoch ist das, also liegt es in einem Flutgebiet, ist es flutgesichert, die Immobilie, ist es versichert, das wird getan. Die Bewertung dann aber, aus dem neuen Wert ist nicht rausseparierbar, wie hoch ist der Effekt aus dem Klimarisiko.
Also du kannst das bei deinem eigenen Preis sehen, wenn du Preis berücksichtigst, du das mit eigenen Faktoren, aber wenn ich dann später raufsehe und sage, ich brauche Vergleichstransaktionen, dann kann ich aus diesem Marktpreis nicht mehr rausfiltern, was ist zinsinduziert, klimainduziert, was heißt der Geier, was induziert, ja. Neuansiedlung eines großen Unternehmens in der Nähe, deswegen hier bei Wohnimmobilien Preissteigerung, nur deswegen.
Man kann sich das am eigenen, nehmen wir an, man hätte ein eigenes Haus, ich sage irgendeinen Wert, für 1 Million Euro vor 5 Jahren gekauft und jetzt sieht man am Markt vergleichbare Transaktionen, es ist nur noch 800.000 wert. Liegt das jetzt daran, weil die Heizung jetzt nicht mehr so modern ist oder liegt das an anderen Faktoren? Und das kann man nicht raustrennen.
Also du störst dich an diese exakten Quantifizierung.
Die ist ja erstmal auch gar nicht, noch nicht gefordert, genau. aber im Sinne von erster Schritt. Was aber gefordert ist, sind ja beispielsweise, wie ist das in den Modellen berücksichtigt, wie ist das im SPPI-Test, wie wirkt das im SPPI-Test aus? Und das würde auch, das ist, denke ich, auch nicht vernünftig separierbar.
Was sagt dann der Wirtschaftsprüfer, wenn ich jetzt sage, die Immobilie ist 10% weniger wert wegen Klimarisiken?
Und noch ist es ja gar nicht so, noch ist es nicht anzugeben. Von daher sagt der Wirtschaftsprüfer da gar nichts zu.
Bislang nicht, nö. Aber klar, wir müssen uns natürlich dieses, ja, wir gucken uns das, genau, es ist ja eine Aussage des Managements, die wir uns ansehen und dann überlegen wir, kann das plausibel sein? Wenn ich ein Modell dahinter hätte, dann würde ich mir das Modell ansehen, ob es plausibel ist, wird es gegen eine Marktdatenbank im Zweifel halten und sehen, passt das zu, was andere machen. Entweder was andere an Preisen realisieren oder was andere sozusagen in ihren Modellen berücksichtigen. Aber wir setzen ja auch nicht die Aussage des Vorstands durch unsere eigene Aussage, ja, an der Stelle, sondern wir sehen nur, bewegt sich das innerhalb akzeptabler Parameter. Wir sind aber, glaube ich, noch gar nicht so weit, weil wir natürlich alle noch nicht flächendeckende Modelle haben, die alle diese Risiken trennscharf abbilden können. Und ich glaube auch im Pricing nicht, auch wenn immer so von der EZB auch manchmal der Eindruck vermittelt wird, es müsstet ihr ja alle können, weil das ja so ein signifikantes Risiko ist. Wenn ich es nämlich wirklich Building-Block-mäßig preisen könnte, die Risiken, was ich ja in anderen Bereichen kann. Ja, ich kann also ein Zinsrisiko reinpreisen und Kreditrisiko reinpreisen. Und jetzt müsste ich ja auch noch so ein Klimamarkup reinpreisen können und den auch modellieren können. Für bestimmte Sachen kann man das machen, für andere nicht.
Richtig, genau. Das sagen halt auch internationale Werteverbände, also International Valuation Standards Committee, zum Beispiel, dass es nicht geht. Ob das mal gehen wird, aber noch haben wir nichts gefunden.
Wir haben noch keinen funktionierenden Sekundärmarkt für Klimarisiken. Es gibt keinen Swap-Markt oder sowas, wo ich mir irgendwie Informationen ableiten könnte. Wenn ich das hätte, dann hätte ich auch eine Preisbasis, ne? Deswegen sind die Versichererinformationen immer so wichtig, ja, weil die haben natürlich ganz ausgefeilte Modelle.
Als Endergebnis glaube ich dann halt, das wird tatsächlich dann werden nur sehr allgemeine Angaben werden und auch Dinge wie halt SPPI-Test darauf zurückzuführen. Also das Ergebnis des SPPI-Tests kann eigentlich keine richtig sinnvollen Angaben bringen.
Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, es ist auch sozusagen, das könnte man nicht und wollen wir nicht, wenn diese Risiken immer stärker werden und immer visibler, dann wird auch der Druck und auch der Wille, ja, und Banken zum Beispiel steigen, diese Risiken besser bepreisen zu, also unmittelbarer bepreisen zu können, weil das im Zweifel ja auch ein Marktvorteil ist, wenn ich Sachen genauer preisen kann als andere. Im Idealfall.
Okay, dann nehme ich mit, dass wir das...
Nicht heute. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich mag in der Zukunft alles gehen. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal Swaps drauf, einen Swap-Markt. So, Derivatemarkt, dann ist das möglich.
Also grundsätzlich wollen wir ja schon Angaben, aber eben nicht jetzt in dieser quantifizierten Form, oder? Und in diesem, ich spalte exakt ab.
Beziehungsweise, dass die Modelle, die es gibt, abgebildet werden. Und eben, wenn die Modelle das noch nicht beinhalten, dann kann ich das nicht aufgreifen. Aber wenn die Modelle das dann irgendwann beinhalten werden, dass man das dann mit abbildet. So.
Mit grundsätzlichen Angaben habe ich kein Problem. Hier steht ja auch Explanation, also Erklärungen. Ja, nur. Ich glaube halt, sie werden einem Nutzer nichts bringen. Wenn man da im Prinzip das, was ich jetzt versucht habe, mündlich auszuführen, in ein paar Sätze gießt, warum das eigentlich gar nicht machbar ist und dass das Klimarisiko oder Klimarisikoeffekte implizit in den Marktpreisentwicklungen enthalten ist. Also wenn das heute die Vorschrift wäre, dann würde ich das so machen, ein paar Sätze zu schreiben. Ich glaube, einem Nutzer bringt es nichts.
Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben gar keine Angabe dazu, dann weiß ich ja jetzt als Nutzer auch gar nicht, ob da jetzt überhaupt Klimarisiken mit berücksichtigt wurden, oder? So habe ich halt wenigstens, okay, die haben das auf dem Schirm und die haben das eben auch entsprechend mit berücksichtigt.
Doch, im Prinzip, weil ansonsten der Wert falsch wäre. Wenn ich aus Vergleichstransaktionen den Marktwert ableite, dann muss es implizit, und wir einen vernünftigen Markt haben natürlich, also nicht einen Forced Sale, also Zwangsverkäufe. Dann
ist kein Fair Value.
Dann ist kein Fair Value.
Richtig.
Aber wenn ich einen richtigen Fair Value habe, dann sind sie implizit enthalten müssen.
Ja, das ist richtig, weil es der Markt dann drin hat. Aber man hat ja oft keinen Fair Value, sondern schätzt den Fair Value. Und darauf geht
es. Also das ist ja auch schon eine Schätzung, weil es Vergleichstransaktionen sind. Manchmal sind es auch historische Vergleichstransaktionen. Dann extrapolierst du ein bisschen, ja, oder ne, machst Durchschnittsbildung, was auch immer, je nachdem, wie eng oder breit der Markt auch ist. Oder die Anzahl an Transaktionen. Wenn ich Hunderte habe, ist das, glaube ich, ein guter, verlässlicher Wert. Wenn ich halt weniger habe, muss ich mir was überlegen, muss mir die anschauen. Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, also wie gesagt, ich weiß das Risiko ist berücksichtigt worden, ich weiß nur nicht, in welcher Höhe.
Ja.
Das ist mir aber wahrscheinlich dann auch, also wenn ich sage, dass wir reden ja über Risikovorsorge, ich rede ja hier nicht über eine Angabe, wie viel der Risikovorsorge macht das Klimarisiko aus, obwohl das ja sozusagen wahrscheinlich die Endausbaustufe dieser Überlegung ist, zu sagen, so und jetzt machst du den nächsten Schritt und schreibst noch an, übrigens von der Veränderung von 100 Millionen Risikovorsorge entfallen 20 Millionen auf Klimarisiken. Erhöhung, Reduzierung, eher wahrscheinlich Erhöhung, ja.
Das geht so ein bisschen in Richtung, das hatte ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt, das ist aber bei ASAF letzte Woche auch wieder besprochen worden. Das ist ja generell bei diesen Beispielen 2 bis 7, die alle irgendwie dieses Sensitivitätsidee mehr oder weniger, wo das so mitschwingt, wo man nicht das Risiko hat, so ein Double Accounting oder Accounting plus Disclosure zu erzeugen. Das ist nämlich genau die Frage, was ist denn schon antizipiert vom Markt und in der Fair Value Bewertung zum Beispiel? Und was ist jetzt sozusagen vielleicht noch residual ein zusätzliches Risiko oder eine zusätzliche Schwankung, die irgendwie entstehen könnte? Und da haben selbst die zwei User-Vertreter im ISB schon so durchblicken lassen, ja, stimmt, das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn das jetzt ja echt eine Uncertainty ist, die da ist, dann müsste die ja in Kapitalkosten oder irgendwie müsste sie ja sogar drin sein. Das heißt, die Frage ist dann so ein bisschen, gibt es irgendwo ein Risiko, dass ich quasi bestimmte Risiken, ich sag mal, doppelt erwähne, berücksichtige, sodass quasi von außen eine Risikowahrnehmung entsteht, die viel breiter ist, viel größer ist, als sie tatsächlich dann ist. Ne? Also man kommt da sehr, sehr schnell auch so in so eine Themen rein. Und das kam auch wieder bei ein paar Beispielen, wo das so ein bisschen, mich auch gerade bei den Permanent IS36 und so, ne? Ob das tatsächlich Not tut. Und die Frage ist dann natürlich auch, okay, warum nehme ich jetzt ein Risiko explizit raus?
Ich glaube ja, ich glaube auch, dass das in den anderen Beispielen auch mitschwingt. Hier fand ich es ganz besonders deutlich. Und was bringt dem Nutzer was, ist hier die Frage, ist da noch irgendein Elefant im Raum, der nicht berücksichtigt ist?
Ja.
Ich glaube, die Information, ich habe 100 Millionen Risikovorsorge und davon sind 20 auf Klima zurückzuführen, die ist ganz nett. Aber viel wichtiger ist ja die Information, fehlt irgendetwas Wesentliches. Das kann man hieraus nicht erkennen.
Naja, ich weiß es nicht. Also wenn jetzt irgendwie drin steht, how climate-related risks were incorporated in the inputs used to measure expected credit losses. Also ich erkläre nur, wie habe ich es berücksichtigt. Also das heißt, ich sehe das ob, wie wurde es berücksichtigt. Und dann kann ich mir als User schon ein besseres Bild davon machen. Und das ist dann auch nicht Double Accounting, sondern ich erkläre ja eigentlich nur, wie bin ich auf diesen Wert gekommen.
Da schreibe ich heute schon rein, dass ich sage, also die Sicherheitenwerte werden auf Basis von Vergleichstransaktionen um den Bilanzstichtag herum ermittelt. Und dann sage ich ja,
im ersten Schritt sage ich klar, ich habe ein Portfolio, meinetwegen sage ich, habe Immobilienfinanzierung im Hamburger Hafen, da habe ich ein grundsätzliches Hochwasserrisiko, was aber auch ja schon extern keiner eigentlich vernünftig einwerten kann. Ist dem wirklich so? Stichwort Gebäudeschutz und so weiter. Und dann sage ich, über Vergleichstransaktionen ist das Klimarisiko berücksichtigt.
Ich habe, also es geht ja so ein bisschen wie so ein Davonvermerk, so in die Richtung so ein bisschen. Dann habe ich auch kein Problem damit. Dann hast du recht, dann ist es, also ich sag mal, wie so ein, dann wäre aber meine Frage, okay, warum mache ich für bestimmte Risikotypen jetzt so ein Davonvermerk und ja, für welche? Und das schwingt ja auch mit, das haben wir jetzt auch schon 5-mal diskutiert, dass das alles Climate-Beispiele sind. Da übrigens auch interessant, einige haben gesagt, Climate wäre sogar viel zu weit. Also man könnte das dann auch unterteilen, zum Beispiel eben Flut, Sturm, also verschiedene Climate-Aspekte. Manche sagen, wenn ich tatsächlich so steuere, dann würde ich verschiedene dieser Risiken auch getrennt steuern, weil die total unterschiedlich vielleicht sogar sind und geografisch und so weiter sich ganz unterschiedlich auswirken. Und dann habe ich ja noch Erdbeben mit reingebracht als Nicht-Climate, was auch noch eigentlich schön da reinpassen würde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass du dann natürlich sehr schnell dahin kommst und sagst, na, dann könnte ich auch 10, 20, 30 davon vermerke. Generieren, je nachdem. Also dann bist du wirklich an der Frage, was ist da das richtige Detaillevel da? Ne?
Ja, und natürlich wird in der Praxis das Portfolio geclustert in diese Risiken, die du, ja, wie du sagst, es gibt externe Datenanbieter, Karl als einen ganz großen, wo die ganzen Bestände durchgejagt werden und geschaut werden, welches all diese Risiken, inklusive der Nicht-Klimarisiken, wie du nennst, Vulkan oder Erdbeben und dergleichen, hat man. Ganz klar, das ist im ersten Schritt gemacht.
Aber wie gesagt, ich glaube, die Sicherheit, also die Vergleichstransaktion retrospektiv aufgliedern in Risikokomponenten, ist, glaube ich, schwierig.
Das wird nicht gehen, genau. Das wird, also habe ich auch, ja klar, wenn man so einen Swap-Markt hätte, dann ginge es. Ansonsten fehlt mir die Fantasie, wie das perspektivisch gehen sollte.
Ja, gut. Ich könnte jetzt eine Immobilienbewertung anhand eines DCF-Modells machen. Und dann ändert sich der Zins und damit ändert sich der Wert dieser Immobilie. Wenn jetzt der Immobilienwert aus Vergleichstransaktionen aber stärker sinkt, dann wäre das Delta das Klimarisiko.
Oder andere Effekte.
Einschätzung der Zinsentwicklung, Mieteinnahmenentwicklung, ja. Inflation.
Ankermieter gegangen.
Das Problem ist, ich kann retrospektiv wahrscheinlich die Annahmen nicht mehr sozusagen auseinanderklamüsern. Ja? Preise sind Preise, ja. Und keine, in dem Fall keine, eben keine Werte, ja.
Ich glaube, was man machen kann, und insofern wird die Antwort, die Idee auch Sinn machen, dass ich in Summe sagen kann, ich bin mit bestimmten Parametern in die Bewertung reingekommen, da kommt, ich sag's mal, in der Theorie dieses raus, dann beobachte ich den Markt, der macht aber jenes, und dann habe ich ein Delta. Und da kann ich natürlich sagen, also offenbar gibt's hier einen Versatz, der in Summe sich vielleicht auf irgendwie Uncertainties im Allgemeinen zurückzuführen lässt, aber die Frage, das runterzubrechen, ist das ein Klima oder ist es was anderes? Da würde ich auch sagen, das ist.
Naja, aber da könnte ich ja jeden Fair Value in Frage stellen. Jeder Fair Value soll ja primär an Markttransaktionen ermittelt werden. Wenn ich jedes Mal sagen könnte, der passt mir nicht, der Fair Value, ich habe da meine Zweifel dran, mache Adjustments. Wir erinnern uns vielleicht mal an die Diskussion während der Finanzmarktkrise. Das ja, weiß ich nicht. Also das ist ja dann schon ein großes Primat, das wir da angreifen.
Ich sage, du bist ja auch vielmehr wirklich bei so philosophischen Fragen der Bewertung. Valuation-Prinzipien.
Meine Sorge ist, dass da irgendwas, dass sich irgendwelche Werte zusammengewürfelt werden, wenn sowas verlangt wird. Wir sind ja hier noch im Bereich des Qualitativen. Klar, der nächste logische Schritt ist zu sagen, diese Risikovorsorge kommt aus welchen Risikoart oder Effektarten raus, ja. Oder ist eins Klima, das andere Zins, das andere ist vielleicht Inflation, das andere was weiß ich, kommt auch darauf an, was ich finanziere, ja.
Ja, genau, aber es ist ja auch other uncertainties. Ne? Also erstens ist es illustrative examples, das heißt, im Prinzip sollte man das jetzt schon machen. Das ist genau das, was du sagst, ihr berücksichtigt das auch. Das sind ja eigentlich nur erläuternde Beispiele, was man hier für Disclosures erwarten würde. Dann kommt es darauf an, was habe ich für Fair Values? Habe ich einen Marktwert? Dann nehme ich den natürlich. Ja? Habe ich nur einen Vergleichswert? Dann ist das schon mal relevant. Ich nehme den Vergleichswert, so dass ich da eben auch äquivalente Klimarisiken drin habe, beispielsweise, oder äquivalente andere Risiken. Ansonsten muss ich den Wert anpassen, Adjustments vornehmen. Und dann habe ich ja wieder, warum nehme ich Adjustments vor? Aus dem und dem Grund. Oder ich mache wirklich, ich habe nur eben Inputs wie jetzt so ein DCF-Verfahren. Na klar, muss ich mir dann überlegen, wie komme ich zu diesen Parametern, die da reinfließen? Und da würde ich sehr wohl erwarten, dass die wesentlichen Risiken dann eben Cashflows oder Zinssatz berücksichtigt werden. Und es wird ja nur verlangt, ja,
dass wenn du das modellierst. Das Problem ist, wenn du Vergleichstransaktion nimmst, weißt du nicht, was derjenige, der die beiden Teilnehmer, die Preis gefunden haben, zu dem die Transaktion stattgefunden haben, was deren Parametergerüst war. Wenn ich jetzt einen originären Kredit preisen würde, okay, in einer guten Welt habe ich alle Marktdaten der Welt, dann würdest du sagen, 40 Basispunkte gibt es fürs Kreditrisiko on top. Entschuldigung, fürs Klimarisiko on top. Zinskredit und dann noch ein Klimarisikozuschlag, wenn du willst, ja.
Ja. Und weißt du ja nicht. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass es nicht in den Vergleichstransaktionen richtig beinhaltet und damit in der Bewertung, dann bildet man ein Topside Adjustment Management Overlay oder wie auch immer man das nennt. Nach meiner Kenntnis allerdings, also fast alle Banken in Deutschland zumindest haben momentan Management Overlays. Die wenigsten allerdings nach meiner Kenntnis momentan wegen ESG oder Klimarisiken.
Naja, aber siehst, ihr macht euch sehr wohl Gedanken. Ne? Kann ich das jetzt eins zu eins übernehmen oder muss ich hier eine Anpassung vornehmen? Also ihr berücksichtigt das ja sehr wohl und hier wird eigentlich nur verlangt, ja, warum? Ja, was berücksichtigt ihr da drin? Und wenn da ESG, das muss ja nicht immer ein relevanter Faktor sein, gar kein relevanter Faktor ist, dann ist es eben keiner. Das sind halt andere Risiken, die zu diesem Adjustment führen.
Dann brauche ich aber kein Example über Climate-Related Risk, sondern ein Example über Management-Overlays, was ja auch im Raum steht. Ich meine, haben wir ja im Rahmen des PIFAS 9 diskutiert. Dann denke ich, müsste das Beispiel
ganz anders aufziehen. Könnte dazu ein Beispiel sein, ja. Aber
da bin ich ja dabei, dass man über Management-Overlays gegebenenfalls ausführlicher berichten kann. Da bin ich ja dabei. Hat ja auch die ESMA dich zu ausgetobt.
Ich glaube, das, was du teilweise suchst, wirst du im Nachhaltigkeitsbericht finden zukünftig. Ja. Also da wirst du viele dieser Informationen, wie man damit umgeht und so weiter, über die E-Standards abgedeckt sehen. zusammen dann auch mit dem Lagebericht, ne, Geschäftsmodell und so weiter, auch Risikobericht, wirst du es dann sehen, viel mehr als mit den zwei kargen Sätzen, die dann die Bank dann im Zweifel da im Anhang, im IFRS-Anhang spendiert.
Jetzt schon mal kurz mit einer organisatorischen Frage rein. Wie hast du dich etwas, hat dir Georg zugeflüstert?
Dass Danny anfängt und ich dann
spontan.
Ich hätte sozusagen noch drei wichtige Fragen. Also bei dem Thema nehme ich jetzt erstmal mit, dass wir sozusagen dazu schreiben, dass man auch berücksichtigen muss, wie die Modelle derzeit ausgestattet sind und wenn es was gibt, dass das dann auch beschrieben wird und dass es eben zukünftig auch andere Entwicklungen dazu geben kann. So würde ich es mal mitnehmen und dann versuche ich noch dann die Diskussion so ein bisschen da abzubilden. Das mit dem zusätzlichen...
Eine kurze Frage. Bei dem ganzen Exempel 6 geht es da überhaupt über die Bewertung der Immobilie, sondern eigentlich geht es doch um die Einpreisung des Kredits. Des Klimarisikos in Expected Credit Loss. Und da ist doch eigentlich wieder das Bankverfahren gefragt und gar nicht, was die Immobilie wert ist. Dass ich das da nicht, vielleicht nicht einpreisen kann, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber ich muss mich doch dann als Bilanzierender fragen, nehme ich einen anderen Zinssatz, preise ich das irgendwie anders ein, wenn das Gebäude halt in einem potenziellen Überflutungsgebiet liegt, ja oder nein?
Das ist ein Overlay. Wenn ich sage, ich kann es nicht einpreisen oder aus der Markttransaktion,
ja, kommt
nicht raus, weil zum Beispiel ich habe keine Markttransaktion in diesem Flutgebiet oder in einem vergleichbaren Flutgebiet, dann muss er mit seinem Overlay kommen.
Richtig. Und die aus der Immobilienbewertung bemisst sich, weil wir reden hier ja in aller Regel über gesicherte Finanzierung und dann auch über Non-Recourse-Finanzierung, also ohne Rückgriff in SPVs, sodass der Immobilienwert der treibende Faktor für die Bewertung der Finanzierung ist.
Versuche was zu schreiben und jetzt dann alles.
Wir kommen wieder an den Punkt, ja. Also hier wird eine Erwartung kreiert, da kommt jetzt was super Tolles rein, aber entweder der, ich sag mal, gute IFRS-Bilanzierer schreibt schon was dazu, ganz klar. Und je mehr betroffen ist, ja, wenn ich jetzt hier nur Unternehmensdarlehen 5 bis 7 Jahre vergebe, dann ist vielleicht das Klimarisiko ein überschaubareres Risiko, als wenn ich jetzt eine ganz langfristige Immobilienfinanzierung ausreiche. Ja, klar. Also ich mache deswegen, das ist immer mein Punkt, wenn ich sage, ich mache die Guten vielleicht noch ein bisschen besser, weil er sagt, ich kriege hier nochmal einen Anstoß, aber wer sagt, ich mache nichts, der macht auch deswegen nichts. Ja. Dann sperrt er einen Wirtschaftsprüfer unter den Keller und gibt ihn erst nach der Tatliste dann wieder raus. Ja. Das
und auf dieses Management?
Aber natürlich, das wir nicht mit uns machen. Ja. Wird hier keine Zweifel entstehen.
Ich nicht in den Keller. Penthouse schon.
Riesenbesuche, ja. Da.
Soll ich das mit dem Management-Overlay noch mit aufnehmen dann an der Stelle?
Hätte ich nicht unbedingt.
Hört mir aufs. Eigentlich ist das eine Frage des Peer IFRS 9, Impairment.
Ja.
Okay. Ja, und generell geht es ja um Fair Values. Wie komme ich zu Fair Values? Ja.
Richtig.
Und wenn ich jetzt halt da versuche, Vergleichstransaktionen zu finden, die nicht exakt vergleichbar sind, dann muss ich Anpassungen vornehmen.
Genau. Und dann sind wir aber, ja, wir haben es ja diskutiert
im Rahmen. Ja, dann sind wir aber auch immer im Rahmen von Expertenschätzungen am Ende. Das heißt, ein Management-Overlay ist am Ende eine Expertenschätzung. Vielleicht auf Basis von irgendwelchen Grundparametern, wo man sich orientiert dran, ja. Ist ja auch keine präzise Wissenschaft dann teilweise. Ja.
Dann meine drei ganz knackigen Fragen. Das Beispiel 7 empfinde ich als sehr problematisch, weil diese Abgrenzung zu IAS 37, wann bin ich eigentlich da drin, dass ich schon etwas bilanzieren oder bewerten müsste, also dass es wirklich Ansatz- und Bewertungsauswirkungen hat. Das ist ja hier dieses Beispiel, dass ich schon eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich so eine Restrukturierungsrückstellung vorher habe als ursprünglich gedacht. Und ich finde, das ist wirklich auch sehr dicht an diesem Thema dran, wann muss ich eigentlich meine Rückstellung dann wirklich auch anders bewerten oder ja, da auch anders schon in die Bilanz einbringen. Da wäre meine Frage, wie Sie das sehen, ob Sie da auch so diese Unklarheiten sehen, weil es steht letztlich derzeit nur da, dass es irgendwelche Efforts gibt, von wem diese Efforts ausgehen, ob jetzt von dem Unternehmen selber oder von der Gesellschaft, dass man beispielsweise eine Regulierung anpasst oder das Unternehmen selber sagt, ich möchte da schneller mit der Restrukturierung vorankommen, nicht Restrukturierung, Entschuldigung, Wiederherstellung, also Rückbauverpflichtung und Verpflichtung zur Wiederherstellung. Dass also dieser Effort von dem Unternehmen ausgeht oder von der Gesellschaft ausgeht, ist völlig unklar, auch nicht definiert ist, wie dieser Effort eigentlich aussieht. Und da bin ich eben, wie gesagt, sehr schnell in dieser IAS 37 Bewertungsfrage meines Erachtens. Das würde ich zu diesem Beispiel nochmal ausführen. Ich habe es in dem Entwurf jetzt auch schon angeführt, würde das dann in der Stellungnahme nochmal ausführen, dass das klar dann auch abzugrenzen ist von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsfragen. Dann habe ich in dem Vorschlag für die Stellungnahme mit aufgenommen, dass man auch auf die derzeitige Diskussion zu IAS 37 mit eingeht. Und zwar hat der IASB da kürzlich tentativ entschieden, dass man keine Angabe macht zu undiskontierten zukünftigen Ausgaben. Das ist ja ein großes Thema, gerade in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass immer wieder gefordert wird, dass man eine Angabe hat zu undiskontierten Rückstellungen beispielsweise. Hier in dem Entwurf habe ich jetzt auf der Seite 9 nochmal mit aufgenommen, dass der IASB schon auch gucken könnte, wie man in solchen Projekten, die derzeit laufen, dieses Thema mit aufgreift. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht unbedingt dort voranprescht und Angaben zu undiskontierten Ausgaben praktisch von vornherein ausschließt, sondern sich damit auch nochmal befasst. Das ist aber, ich weiß, dass das ein sehr kritisches Thema ist. Also das sieht man in der Finanzberichterstattung einfach traditionell anders als in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo ja immer das Argument kommt, ein Menschenleben kann man nicht diskontieren. Also da wäre nur die Frage, ob Sie auch diese mögliche Verbindung sehen zu zusätzlichen Angaben, die meines Erachtens so auch dieses Spannungsfeld, was da eben häufig gesehen wird, abbauen könnten, oder ob ich darauf gar nicht weiter eingehen soll. Und die allerletzte Frage, Connectivity, habe ich jetzt mit aufgenommen unter Weiteres, würde ich jetzt aber nach der Eingangsdiskussion zum wie weit spannen wir das eigentlich auf, wieder rausstreichen. Das waren nochmal die 3 Punkte.
Punkt 1.
Genau, Beispiel 7, IAS 37 Nähe. Weiß das EFRAG, das nicht so kritisch diskutiert hat, ne?
Gar nicht so schlecht. Kann man schon machen. Ich meine, das ist immer das Problem, ne, dass Illustrative Examples eine gewisse Flughöhe haben, sonst illustrieren sie ja nichts mehr. Deswegen ja dann EFRAG auf diese Idee mit den Walkthrough-Examples verfallen, dass sie dann immer detaillierter sind. Aber die kann man schon mal machen.
Mit dem Diskontieren, Nicht-Diskontieren, gibt es da...
Kann ich nur bestätigen, dass das auch in der Joint-Board-Sitzung nochmal, und genau wie du es beschrieben hast, genau diese zwei Perspektiven aufeinander kamen, aus der Financial-Seite eher die Time-Value of Money, ne, und aus der Sustainability-Seite, aber nee, guckt euch doch auch mal Sustainability-Standards an. An anderen Stellen haben wir das sehr häufig, dass dann da quasi Nominalwerte einfach abgefragt werden, ne? Und das hat man schon gesehen, da gab es unterschiedliche... an sich noch diskontieren, wenn das Richtige ist.
Aber warum mache ich das nicht für andere? Warum mache ich das nicht auch für Assets? Warum sage ich nicht hier, ich habe einen diskontierten Asset-Wert da stehen? Ja gut, dann gebe ich auch das Nominal mit an. Zero-Bond auf der Aktivseite habe, ja. Dann sage ich mal auch, warum nicht mal das Nominal mit angeben? Also, ich meine, so Diskussionen gibt es ja immer mal wieder. Ich frage mich bloß, und da gibt es natürlich auch Verpflichtungen, ja, wo ich sage, was gebe ich da für einen nominalen Abflusswert an, bei den Ewigkeitsrückstellungen zum Beispiel, wo ich theoretisch für den Rest aller Zeiten verpflichtet bin, im Zweifel jedes Jahr Maintenance von irgendwelchen Schächten zu machen. Und Gruben und Wasser und sowas. Und spannend ist das bestimmt. Ich habe da keinen Zweifel, dass das eine interessante Information ist, ne? Aber dann müsste man es eigentlich auch an anderer Stelle fordern, wo ich diskontiere.
Also ich kann diese letzten 4 Zeilen von diesem Background überhaupt nicht verstehen. Erst sagt er, Wir haben Kosten aus der Schließung, diskontiert sind die aber vernachlässigbar. Und dann geht der Satz mit jedoch weiter. Das weiß ich auch, dass die Obligations hoch sind.
Ist ja weit weg.
Macht ja gar keinen Sinn. Also das ist jetzt kein Widerspruch. Also das HLR stimmt schon gleich gar nicht.
Es geht ja wie eher darum, dass es eben gut sein kann, dass eine gewisse, welche Wahrscheinlichkeit auch immer besteht, dass sie eben doch früher zum Tragen kommt, ne? Dass die jetzt nicht erst in ganz, ganz langer Zukunft, sondern dass ich eben vielleicht schon nach 5 Jahren dicht machen muss. Und das ist das Risiko.
Also ich glaube, die Frage ist ja so ein bisschen, ne, wenn du der Nominalwert sehr hoch ist, sehr weit weg ist und du verschiebst den Zeitpunkt, dann hebelt der halt. Ja, der Punkt ist aber, genau, da ist aber auch natürlich die Frage, wenn jetzt sozusagen Plain Vanilla IS-37-Konzept hast, ne, mit Most Likely Outcome und sozusagen und bestes singuläres Ereignis und so weiter, klar, dann hast du natürlich, musst du sagen, okay, dann habe ich in dieser Rückstellungsbildung habe ich dann einen Tod zu Ende gestorben, habe ein bestimmtes Szenario angenommen und so ist, sei es. Jetzt habe ich mich so ein bisschen auch so finanzmathematisch gefragt, okay, klar gibt es da darum rum eine Wahrscheinlichkeitswolke, dass das anders passiert. Die geht aber im Zweifel auch in beide Richtungen, könnte ja auch noch später sein. Ne, also es geht ja, ich sage, das ist ja nicht, was ich, und deswegen meine ich, dass deine Idee mit der Asset-Seite, das geht, da gibt es mehrere Sachen, die immer auch so ein bisschen diese Asymmetrie- und Prunes-Idee natürlich auch, schwingt ja offenbar auch noch mit. Dass man jetzt einen sagt, kann das früher sein, kann schon sein, könnte aber auch noch später sein. Dann habe ich ja eigentlich eine ganze, ja, also wirklich eine Wahrscheinlichkeitswolke, zu der ich dann irgendwie eine Aussage treffen müsste. Ich kann natürlich sagen, ja, wenn das in Summe einfach alles 10 Jahre früher passiert, dann würde da rechnerisch dieser Discounted Value rauskommen. Und wenn 10 Jahre später ist, würde noch kleinerer Wert rauskommen, der nach hinten wirkt sich nicht mehr groß aus, weil der Wert war eh schon klein. Aber ich müsste ja dann trotzdem wieder mit irgendwelchen, ich sag mal, Korridoren und so arbeiten, um das griffig zu machen, weil ansonsten habe ich ein Wahrscheinlichkeitsprofil, da kann ich mich an Wolf rechnen. Ne? Und auch hier die Frage, zu welchem Grad ist denn diese Unsicherheit in diesem Zeitpunkt zum Beispiel vielleicht auch schon, also entweder bei der Cashflow-Prognose oder auch bei den Kapitalkosten, in irgendeiner Form mit berücksichtigt worden? Ne? Weil das wäre dann auch wieder so ein, kommt wieder mein Double Accounting so ein bisschen rein, wo man auch ein bisschen gucken muss, also in der idealen Welt wäre das ja vielleicht so. Da wäre alle Uncertainty dann in den Kapitalkosten als Auftrag irgendwie drin und dann
ja, so gut, den richtigen Wert. Wäre ja theoretisch nach IS-37 drin, die Uncertainty. Die ist nämlich, dass ich eine Abweichung vom Erwartungswert habe. So. Die sollten eigentlich irgendwo verarztet sein, entweder im Zähler oder im Nenner.
So, deswegen gleich, ne? Also in der reinen Theorie. Deswegen, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht quasi Sachen doppelt.
Richtig. Das ist Rückstellung, hier bei Rückstellung, ja, aber ich meine, normalerweise sagst du ja, du hast irgendwie einen Abschlag. Ja.
Ich meine, das ist dein
Zielszenario, das du genommen hast, ja, genau.
Ja, theoretisch müsstest du ja jetzt immer eine...
Deine letzte Frage.
Das war eine... Wir können das ja, aber andere nicht, ja. Könnte als Dienstleistung
anbieten. Ja, ja. Alles stochastisch.
Wenn das drin ist, eine Angabe zu nicht diskontiert, dann müsste man sich irgendwie zustellen.
Okay, also so Plan ist, dass wir in der nächsten Sitzung uns mal so ein Draft-Comment-Letter zu Gemüte führen und je nachdem, wie, sagen wir mal, wie stabil wir dann sind, können wir gucken, wie wir das dann bis zum 15. November auch entsprechend an EFAG dann weiter verarbeiten. So,
sprichst du
das Projektmanagement an, verlässt uns,
bitte? Kurz, die anderen Standard-Setter, sind die da beflissen von den EFAG, also gerade am Anfang im Cover-Letter? Die anderen Standard-Setter?
Was meinst du?
Ja, waren die da auch so supportive mit der Formulierungsweise im Coverletter?
Ja, ja, ja. Also wir waren ja, also es war relativ klar, dass die, und wir hatten uns, es war wirklich interessant, weil wir haben uns auch wirklich vorher nicht abgesprochen oder so. Es war wirklich sehr unabhängig voneinander, waren wir da sehr unterwegs. Die anderen waren recht, schon. Ja. Okay. Ja, ist doch gut. Dann haben wir noch einen Plan. Dann haben wir, glaube ich, sind wir über die Ideen zumindest alle jetzt einmal durchgekommen, dass wir bis zum nächsten Mal da was schreiben können. So, zum Prozedere für heute. Vielleicht, also erstmal beenden wir damit den Tagesordnungspunkt. Ne? Das sollte ich vielleicht noch sagen an der Stelle.